Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir beginnen die neue Woche mit einem Land, wo sich der Neuanfang erstmal noch nicht unbedingt abzeichnet. Denn in Polen, da hat sich gestern bei der Stichwahl um das Präsidentenamt der bisherige Amtsinhaber Andrzej Duda durchgesetzt.
Vor allem möchte ich meinen Landsleuten danken. Es gibt keinen Zweifel, dass Polen der eigentliche Sieger der Wahl ist. Ich gratuliere auch Rafał Trzaskowski zu seiner Leistung und bedanke mich bei seinen Wählern. Aber es ist auch so, dass dieser Wahlkampf sehr lang und sehr scharf war, besonders in der Endphase.
Dudas Herausforderer, Rafał Trzaskowski, hat aber nur knapp verloren. Und warum deshalb in Polen vielleicht trotz der Wiederwahl Dudas nicht alles beim Alten bleiben wird, darüber habe ich gesprochen mit meinem Kollegen Peter Sawicki in Warschau. Und dann reden wir heute nochmal über die Krawalle in Stuttgart vor 3 Wochen. Genauer gesagt über die Ermittlungen dazu. Denn es gibt Rassismusvorwürfe gegen die Polizei, weil sie die Nationalität der Eltern von einzelnen Tatverdächtigen abgefragt hat. Das ist der Tag an diesem Montag, dem 13. Juli 2020. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Hallo, hallo, hier ist Köln.
Gut.
Hi Peter.
Dann klappt ja alles.
Grüß dich. Hi. Lass uns gern direkt loslegen und mal mit der Ausgangslage anfangen. Das war eine Stichwahl gestern um das Präsidentenamt und man kann sagen, es war eine echte Richtungswahl. Denn die beiden Kandidaten, Andrzej Duda und der Herausforderer Rafał Trzaskowski, die hier haben sich sehr stark unterschieden. Für welche Richtung standen die beiden jeweils?
Also letztlich kann man sagen, kurz zusammengefasst stand Andrzej Duda für den bisherigen Kurs der Partei, die ihn aufgestellt hat, die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, Peace. Und sein Herausforderer Rafał Trzaskowski, der Warschauer Oberbürgermeister von der liberal-konservativen Bürgerplattform, er stand erstmal so pauschal für einen entgegengesetzten Kurs. So, und dann, wenn wir drauf schauen, was für einen Kurs die Peace verfolgt, das ist ein patriotischer, man könnte eben auch sagen, nationalistischer Kurs. Das ist vielleicht für viele negativ konnotiert. Dort würde man vielleicht eher patriotischen Kurs sagen, dass eben beispielsweise Wohlstand bei polnischen Bürgern möglichst breit ankommt. So, und das ist, wenn man so will, eigentlich ein sozialdemokratisches Thema. Das hat die Peace geschickt aufgegriffen und auch zu Recht erkannt, dass viele Menschen eben in den vergangenen Jahren trotz des Aufschwungs nicht genug Wohlstand mitbekommen haben in Polen. Da hatten sie schon ganz früh angesetzt und die Renten erhöht, ein Kindergeldprogramm eingeführt, das Renteneintrittsalter abgesenkt, für höhere Löhne dann gesorgt. Und das hat letztlich auch nicht die Staatskasse belastet. Das muss man ihr zugute halten. Was sie eben auch tut seit Jahren, ist ja, was wir ja oft in Deutschland und außerhalb von Polen hören, da ist ja der Vorwurf, dass sie die Gerichte sich sozusagen zu eigen machen wollen.
Genau, diese da sehr umstrittene Justizreform. Ne?
Ja. Und da ist ja das Argument der Peace, da sitzen beispielsweise in den Gerichten, aber auch in vielen anderen Institutionen, da sitzen einfach noch zu viele Altkommunisten, Personen, die eigentlich gar nicht das Recht hätten, in einem solchen Beruf noch zu sitzen. Und das ist ein ganz langer Streit zwischen heutigen Nationalkonservativen und diesen liberal-konservativen Kräften, also Bürgerplattform und Peace. Die haben schon irgendwo auch einen ähnlichen Kern, aber unterscheiden sich dann so ein bisschen in der Radikalität, wenn man so will. Zum Beispiel bei dem Thema Aufarbeitung der jüngeren Geschichte. So, und viele Peace-Leute sagen, man ist da nicht hart genug mit den Altkommunisten ins Gericht gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes, kann man hier sagen. Während andere Kräfte, wie zum Beispiel Donald Tusk, der frühere Premierminister, lange Zeit ja in der EU tätig, da beide Augen zugedrückt hat und sich da eher noch so ein bisschen arrangiert hat mit denen, von denen da oben von damals und sich dann auch so ein bisschen bereichert hat auf Kosten des Staates, wenn man so will, der Gemeinschaft. Das ist so dieser Vorwurf. Mhm. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das sind eben so ein paar Eckpunkte, die Peace seit Jahren verfolgt mit den eigenen Argumenten. Und Rafał Trzaskowski sagt eben eindeutig, die Gerichtsreform, die Justizreform, die verstößt gegen die Verfassung und das führt eben zu keinem guten Ziel. Vor allem, wenn man sich Politiker anschaut wie Jarosław Kaczyński, den Parteichef der PiS, oder Zbigniew Ziobro, das ist der Justizminister, der hat das Ganze entscheidend mitgestaltet. Das sind tatsächlich auch Machtpolitiker, die da eigene ideologische Interessen verfolgen. Das ist ein berechtigter Vorwurf. Das sind, finde ich, auch gefährliche Politiker, wenn die so eine Reform durchsetzen. Das hatte Trzaskowski versprochen zu blockieren, wenn er gewählt wird. Unter anderem, der hat noch andere Themen aufgegriffen. Er wollte die Frauenrechte stärken, und zwar in dem Sinne, dass Frauen ihren Beruf und Familie besser vereinbaren können. Das hat die PiS wiederum zuletzt auch vernachlässigt. Am Ende hat das dann eben, wie es aussieht, knapp für Trzaskowski nicht gereicht. Die Mobilisierung, die er auf die Beine gestellt hat, innerhalb von 2 Monaten, muss man sagen, aus dem Stand, die war groß, aber dann doch nicht groß genug.
Ja, jetzt hast du gesagt, es hat knapp nicht gereicht. Es war also bis zuletzt eigentlich klar, ob Duda jetzt gewinnen würde, weil auch seine Beliebtheitswerte in letzter Zeit gesunken sind. Woran lag das?
Das lag also sicherlich auch an Trzaskowski selber, weil ein Problem der Bürgerplattform und auch der anderen oppositionellen Parteien seit 2015, also seit die PiS wieder an die Macht gekommen ist, muss man sagen, war, dass sie einerseits keine klaren politischen Konzepte hatten. Also die Bürgerplattform, wie erwähnt, liberal-konservativ ist sie oder nennt sie sich. Und da ist aus meiner Sicht zu wenig liberale Aspekte vorhanden, aber auch nicht so richtig konservative, irgendwo dazwischen. Und eigentlich müsste die Partei eine sozialliberale Partei sein. Da ist eine große Lücke im politischen System Polens gewesen. Und Trzaskowski ist jetzt in so eine Lücke da hineingestoßen. Die vorherige Kandidatin, Małgorzata Kidawa-Błońska, die wurde ursprünglich aufgestellt. Die hätte auch am 10. Mai kandidiert, wenn die Wahl da stattgefunden hätte. Die wurde ja wegen Corona dann verschoben. So, und sie hätte nicht die Spur einer Chance gehabt gegen Andrzej Duda. Möglicherweise hätte er da im ersten Wahlgang schon die absolute Mehrheit geholt. Und plötzlich war mit Trzaskowski dann ein junger, dynamischer, europäischer, liberaler Gegenkandidat, ein ernstzunehmender Konkurrent. Das war auch ein Ausdruck dessen, dass man sich da so ein Gegengewicht gewünscht hat zu Andrzej Duda, der letztlich auch nur bei der PiS-Klientel wirklich beliebt war und nicht darüber hinaus. Man hätte sich letztlich mal wieder mit ihm arrangiert, wenn es keine besseren Alternativen gegeben hätte. Die hat es ja jetzt für viele gegeben. Es hat nicht ganz gereicht, aber das heißt nicht, dass sich im politischen System jetzt nicht was bewegen könnte in den nächsten Jahren.
Ja, also das war auch so dein Eindruck. Du hast mir erzählt, dass du gestern bei der Wahlparty von Trzaskowski warst. Vielleicht kannst du davon noch ein bisschen erzählen. Wie waren da so die Reaktionen, als sich dann vielleicht abzeichnete, dass es nicht reichen würde?
Ja, also es war erstmal ganz interessant, auch wie das Ganze da angegangen wurde. Das war ein großer Park am Weichselufer in der Nähe der Altstadt auf so einer großen Grünfläche, wo man auch angehalten wurde, Abstand zu halten. Man habe dann, hieß es dann extra, auch so ein großes Gelände gewählt, dass man sich dann nicht zu nahe kommt. Das haben natürlich trotzdem nicht alle eingehalten, weil man ja da unter sich war und letztlich gehofft hatte, dass Trzaskowski ein besseres Ergebnis erzielen würde. Es war dann schon so eine gespannte Hoffnung vorhanden, als dann dass die erste Prognose bekannt gegeben wurde nach Schließung der Wahllokale um 21 Uhr, war das auch so eine bisschen eigenartige Stimmung. Bei ein paar Leuten hat man gemerkt, dass sie so einen richtigen emotionalen Dämpfer erlitten hatten. Viele haben trotzdem so aus Trotz geklatscht. Trzaskowski angefeuert, der kam dann eben kurz vor 9 auf die Bühne, die da stand mitten im Park. Viele andere Parteigrößen waren da mit dabei. Er hat dann eine sehr positive, kämpferische Rede gehalten. Da war ja noch so ein bisschen die Aussicht, dass es knapper werden würde, als das Ergebnis jetzt wahrscheinlich dann am Ende aussehen wird. Und die Hoffnung, dass die Auslandsstimmen, die Stimmen der Polen, die im Ausland leben, da noch vielleicht was drehen könnten. Die Hoffnung war dann auch bei den anderen, so bei den Anhängern noch mit dabei. Gleichzeitig hatten, glaube ich, auch nicht alle gerechnet, dass sie gegen Peace und gegen die ganze Maschinerie, die dahinter steht. Das sogenannte, muss man leider so sagen, öffentlich-rechtliche Fernsehen ist zu einer großen Propagandamaschine umfunktioniert worden. Die hat massiv Wahlkampf gegen Trzaskowski und für Duda gemacht. Man hat nicht unbedingt damit gerechnet, dass das klappen würde. Und letztlich war trotzdem auch stolz bei vielen zu spüren, dass es so knapp war. Und verbunden mit der Hoffnung, dass daraus jetzt auch eine Weiterentwicklung geben könnte, dass man jetzt sich als neue Kraft ernsthaft aufstellen könnte für die nächsten Jahre.
Ja, lass uns nochmal quasi in die Zukunft gucken. Also du hast ja schon ein bisschen erzählt, was sozusagen die, wie die Politik der PiS, der nationalkonservativen Regierungspartei, aussah. Der Präsident bestimmt ja eigentlich nicht direkt die Politik der Regierung, aber er nimmt ja doch irgendwie Einfluss. Also was genau bedeutet jetzt diese weitere Amtszeit von Duda für, sagen wir mal grob, die Ausrichtung der polnischen Politik?
Das ist eine spannende Frage, weil er selber gestern Abend direkt in seiner Dankesrede, also sofort nachdem er dann die Prognose erfahren hatte vor seinen Anhängern, seinen politischen Kontrahenten Trzaskowski und anderen die Hand ausgestreckt hat. Er gesagt hat, der Wahlkampf wurde zu scharf geführt, wir haben das alle ein bisschen übertrieben und wir sollten wieder mit Respekt uns begegnen. So, und es gibt manche, die halten das für Heuchelei, weil er, was man von ihm bisher nicht kannte, sehr aggressiv aufgetreten ist im Wahlkampf gegenüber sexuellen Minderheiten. Er hat einen deutschen Journalistenkollegen hier namentlich verunglimpft auf einer Kundgebung. Das ist aus meiner Sicht auch eine der wirklich gravierendsten Sachen gewesen im Wahlkampf. Trotzdem gibt es auch solche, die sagen, das könnte ernst gemeint sein. Er ist im Kern eigentlich auch kein Radikaler. Und jetzt könnte er, weil er eben frei agieren kann, er muss sich nicht mehr der Wiederwahl stellen in 5 Jahren, dann könnte er so ein bisschen auch mal was blockieren, was die PiS an kontroversen Gesetzen ihm da auf den Tisch legt. Das darf ja ein Präsident machen. Er darf ja Gesetze blockieren ohne Angabe von Gründen. Und das müsste dann so ein Veto mit 60% der Abgeordneten im Parlament überstimmt werden. Und diese Mehrheit hat die PiS nicht. So umgekehrt, wenn Trzaskowski Präsident wäre, könnte man sagen, die würden kaum noch Gesetze durchbekommen oder keine Kontroversen mehr. Bei Duda muss man abwarten, ob er den Mut hat. Ich glaube, das kommt am Ende auf den Mut an, auf sein Profil, ob er da wirklich der Opposition entgegenkommen kann. Letztlich kann die PiS eigentlich kein Interesse haben, da weiter Öl ins Feuer zu gießen. Also die moderaten Kräfte werden, glaube ich, auch erkannt haben, dass sie mit dem Kurs so einfach nicht mehr weitermachen können. Weil man ja gesehen hat, wenn ein vernünftiger Kandidat auf der Gegenseite steht, der schafft es da innerhalb von 2 Monaten, die Hälfte des Landes zu mobilisieren. Wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn er noch 2-3 Monate länger gehabt hätte für die Kampagne. Dass die PiS da an ihre Grenzen stößt. Die werden sich neu überlegen müssen, wie sie sich da weiterentwickeln. Also nur Sozialprogramme und da den Staatsumbau aus historischen, psychologischen Gründen, aus verschiedenen Gründen. So, das wird als Thema dauerhaft nicht ausreichen. Und hinzu kommt die Corona-Krise jetzt. Das ist da ziemlich unter den Tisch geraten zuletzt in Polen. Darüber hat kaum noch jemand gesprochen. Aber die wirtschaftlichen Schäden, die werden schon noch da sein in Polen. Und da wird sich vor allem auch zeigen, ob die PiS mit so einer Krise umgehen kann. Denn in einer Krisensituation hat sie noch nicht regiert. Und da könnte es gut sein, dass da der Rückhalt in der Bevölkerung bei den moderaten Wählern schneller schwindet, als es ihr lieb ist. Das heißt nicht, dass die radikalen Kräfte in der Regierung, beispielsweise eben die erwähnten Kaczynski und Ziobro, dass die nicht trotzdem auf Teufel komm raus da ihr Programm weiter durchführen wollen. Ich glaube aber nicht, dass nach dieser Wahl das einfach durchsetzbar ist. Da gibt es wohl keinen Weg mehr zurück, auch weil sich beispielsweise mit Szymon Hołownia, einem liberalen TV-Publizisten, der Dritter im ersten Wahlgang wurde, da auch eine weitere politische Kraft sich jetzt aufbaut. Er möchte eine liberale, bürgerliche Bewegung gründen und daraus könnte auch eine Partei entstehen. Entweder in Konkurrenz oder in Kooperation mit Trzaskowski und der Bürgerplattform, das wird man sehen, aber es ist für die Pluralität in Polen außerordentlich wichtig, würde ich sagen. Also es ist nicht unbedingt gesagt, dass es mit diesem radikalen Kurs der PiS weitergeht. Die Gefahr, wenn man das so sagen will, oder die Möglichkeit besteht, aber es ist für mich keine ausgemachte Sache.
Also kann man zusammenfassen, quasi ein neuer alter Präsident, aber trotzdem geht es nicht einfach so weiter wie bisher, sondern da ist Bewegung drin. Peter, ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir jetzt noch frohes Schaffen weiterhin.
Danke.
Es ist jetzt genau 3 Wochen her, da habe ich hier im Podcast mit unserer Baden-Württemberg-Korrespondentin Uschi Götz gesprochen über die Krawalle in Stuttgart. Das war in der Nacht zum 21. Juni. Da haben etwa 500 Menschen in der Innenstadt randaliert, Schaufenster zerstört, Geschäfte geplündert, Polizisten verletzt. Und seitdem wird über die Hintergründe dieser Krawalle diskutiert und natürlich ermittelt auch die Polizei. Und die Art und Weise dieser Ermittlungen, die steht nun aber sehr in der Kritik. Denn die Polizei hat bei einigen der Tatverdächtigen auch die Nationalität der Eltern abgefragt. Und über den Stand dieser Ermittlungen, die Kritik daran, habe ich mit meiner Kollegin Verena Neuhausen in Stuttgart gesprochen. Verena, wer diese Debatte über die Ermittlungen jetzt vor allem am Wochenende verfolgt hat, der hat immer wieder gelesen, die Polizei habe in Anführungszeichen Stammbaumrecherchen durchgeführt. Klären wir zu Beginn erstmal, stimmt das so?
Nein, so zumindest wörtlich stimmt das nicht. Wir hatten am vergangenen Donnerstag hier in Stuttgart eine Gemeinderatssitzung und wie alle politischen Gremien, überhaupt alle in Stuttgart, die sich seither treffen, ist das das beherrschende Thema, nämlich die Frage, wie konnte es zu diesen Ausschreitungen hier in Stuttgart kommen? Und die CDU hatte für den Gemeinderat eine Anfrage gestellt, wo drin stand, ich übersetze mal sinngemäß, wissen wir, woher diese Menschen, die da randaliert haben, kommen und haben die möglicherweise einen Migrationshintergrund. Insofern hat der Polizeipräsident dann auf diese Anfrage geantwortet. Und dort hat er etwas gesagt, das ich jetzt auch mal wörtlich zitieren kann, denn mittlerweile gab es so viele Anfeindungen, dass die Polizei das Wortlautprotokoll veröffentlicht hat. Und hat also der Polizeipräsident, ich zitiere jetzt aus diesem schriftlichen Protokoll, gesagt, Zitat, es bedeutet letztendlich auch Recherchen bundesweit bei den Standesämtern, um letztendlich diese Frage festzustellen. Nämlich diese Frage hatte er vorher gesagt, wie es um den Migrationshintergrund einzelner Tatverdächtiger bestellt ist. Also es war von Recherchen die Rede, aber nicht von Stammbaumrecherchen.
Okay, und im Klartext heißt das aber, man hat quasi versucht herauszufinden, was die Nationalität der Eltern von Tatverdächtigen ist.
Genau, es ging immer nur um die Eltern, also nicht um die ganze Ahnengeschichte. Ich habe vorher noch mal bei der Polizei nachgefragt, warum denn? Und die Antwort lautet, das ist eigentlich übliches Vorgehen bei Jugendlichen, die tatverdächtig sind. Wenn die heranwachsen sind, dann möchte man immer wissen, wo kommen die her? Und dazu gehört auch die Klärung des Hintergrundes. Und dazu gehört wiederum auch der kulturelle Hintergrund. So hat man es mir vorhin auch nochmal erzählt. Also das ist eigentlich gängige Praxis, vor allen Dingen, wenn es sich um junge Tatverdächtige handelt.
Wobei ich mich trotzdem sehr wundere, weil im Grundgesetz steht, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Also warum soll es jetzt eine Rolle spielen, ob die Eltern diese oder jene Nationalität haben?
Ja, da geht es um 2 Aspekte. Das eine ist das Strafrecht. Da spielt in einem möglichen, und hier erwarten uns ja einige Verfahren, da spielt natürlich immer die Herkunft eine Rolle, wenn es darum geht, den Kontext eines möglichen Motives zu verstehen. Und das zweite ist Prävention. Man möchte natürlich hier in Stuttgart nicht oder irgendwo anders nicht, dass sich das wiederholt. Das heißt, man möchte verstehen, was hat die motiviert, wo kam das her und wie können wir sowas künftig verhindern. Aber wenn wir uns dieses Thema mal genauer anschauen, wir haben in der letzten Woche zum Beispiel gesprochen mit Sozialarbeitern in einem Brennpunktviertel von Stuttgart. Dort kam zumindest einer derer her, die jetzt in Untersuchungshaft sitzen, wegen dieser Ausschreitung. Und diese Sozialarbeiter haben sehr engen Kontakt zu dem Freundeskreis dieses jetzt nun in Untersuchungshaft Sitzenden. Und die haben gesagt, die Polizei behandelt uns ständig unfair. Das war eine subjektive Einschätzung. Die sagen nämlich, diese Jugendlichen, wir werden ständig kontrolliert. Das sind Menschen, die haben sehr häufig Migrationshintergrund, junge Menschen. Und die haben gesagt, seit Corona-Zeiten werden wir noch mehr kontrolliert. Erstens auf Drogen, in Anführungsstrichen das Übliche. Zweitens auf die Einhaltung der Corona-Regeln. Und die haben damit auch erklärt, dass von denen, und zumindest einer von denen war involviert bei diesen Ausschreitungen, so zumindest der Tatverdacht, dass da schon Druck von Seiten der Polizei kam und ein sehr häufiges Kontrolliertwerden zumindest von denen als völlig unfair empfunden wird. Und die sagen auch, die Polizei, die sehen sie nicht als diejenigen, die sie im Zweifel beschützen würden, sondern die fühlen sich permanent bedroht. Also da gibt es zumindest subjektiv von einigen, die da den Hintergrund besser kennen, schon den Verdacht, dass die Polizei da nicht fair ist. Wie gesagt, die Polizei selber stellt das komplett anders dar. Die sagen, und das auch mit einer sehr großen, breiten und sehr souveränen Darstellung, dass sie selbstverständlich neutral sind, dass es eine demokratische Polizei ist, dass sie eine reaktive Polizei ist und immer erst bei Verdachtsmomenten einschreiten.
Ja, lass uns trotzdem nochmal auf die Vorwürfe schauen, denn viele sagen ja, unabhängig jetzt von diesem Wording, ob es jetzt, also Stammbaumrecherche eben viel nicht der Ausdruck, aber trotzdem ist quasi das Vorgehen dem Vorwurf ausgesetzt, dass es rassistisch sei. Und auch, du hast jetzt gerade erklärt, man nimmt den familiären Background irgendwie in den Blick, aber besteht da nicht die Gefahr, dass man quasi, irgendwelche Zusammenhänge darstellt, Kausalzusammenhänge, vermeintliche, die eigentlich nicht da sind?
Nein, da sagt die Polizei ganz deutlich, das machen wir gerade nicht. Wir liefern sozusagen das Material, was für Strafverfolgung und für Prävention erforderlich ist. Die Informationen, wie man damit umgeht, das ist, sind dann die politischen Gremien. Und da sind wir dann wieder im Gemeinderat, von dem das Ganze ausging, am vergangenen Donnerstag. Stuttgart muss sich überlegen, wie gehen wir mit diesem Thema um. Klar ist, und es ging hoch bis zum Ministerpräsidenten, dass man an dieses Thema rangehen muss und möglicherweise auch einen blinden Fleck hatte, was bestimmte Sozialstrukturen oder bestimmte Gruppen in der Stadt angeht. Und da ist jetzt der Wunsch, auch an die Polizei, auch an die Ermittlungsbehörden, sagt uns mehr, wo der Ausbruch an Gewalt herkam.
Jetzt hast du gesagt, politische Maßnahmen. Wie fallen denn die politischen Reaktionen bisher aus?
Ja, das ist sehr spannend, denn natürlich versuchen jetzt alle politischen Gruppierungen da sich zu positionieren, manche möglicherweise auch zu instrumentalisieren. Wenn man sich gerade diese Aufregung über diesen vermeintlich gefallenen Begriff Stammbaumrecherche anguckt, dann war das die CDU, die gesagt hat, wir gehen in diesen Gemeinderat mit dieser Anfrage an die Polizei. Damit versucht man natürlich politisch der Rechten und der recht extremeren Rechten und auch der AfD den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem man bewusst sagt, wir müssen bestimmte Themen ansprechen. In Stuttgart haben wir Verhältnisse in der Stadt. Wir haben einen grünen Oberbürgermeister. Die Grünen stellen die stärkste Gemeinderatsfraktion. Die müssen sich jetzt auch unangenehme Fragen stellen lassen. Es wurde eingespart an Sozialarbeit, an Streetworking, ob man da möglicherweise was versäumt hat. Also ob Stuttgart da zu wenig getan hat, um diese Ausschreitung im Vorfeld zu verhindern. Und da liegen, da sind große Sensibilitäten, da liegen auch häufig die Nerven blank. Also da, die Grünen haben ihre vorsichtigen, also es war ein grüner Stadtrat, der diesen Begriff Stammbaumrecherche am Freitag in seinem Facebook-Chat erwähnt hat. Und was diese Aufregung dann ausgelöst hat, ist auch ein Grüner. Also da gibt es jetzt keine einheitliche Position. Der Ministerpräsident hat sehr deutlich gesagt, er möchte mehr wissen, wer diese Gruppen sind. Der Innenminister in Baden-Württemberg, Strobel, hat sich voll hinter die Polizei gestellt und verteidigt auch diesen Ansatz, diesen Migrationshintergrund mit zu ermitteln. Das würde dazu gehören. Also da gab es eine sehr deutliche Positionierung. Wir hören aber auch von Politikern von der Partei Die Linke, die sagen, der Polizeipräsident gehört sofort entlassen. Also da ist die Aufregung jetzt sehr, sehr hoch und sehr, sehr groß.
Und wie schätzt du das gerade ein? Also folgt aus diesen Ermittlungen oder inwiefern, wie werden die Ermittlungen weitergeführt beziehungsweise wie werden die politischen Reaktionen weiter ausfallen?
Naja, die Polizei hat das mit einem gewissen Erschrecken gesehen, was aus dieser Äußerung des Polizeipräsidenten hier in Stuttgart am Donnerstagabend gemacht wurde. Und die sind jetzt noch eine Nummer vorsichtiger. Wir haben natürlich versucht, heute die zu einer Stellungnahme zu bewegen. Es gibt vielleicht noch ein schriftliches Statement, aber die sind sehr, sehr vorsichtig, wie sie sich positionieren wollen, was sie jetzt noch sagen wollen. Die haben jetzt Angst, dass, so wie sie es wahrnehmen, ihnen möglicherweise das Wort im Mund rumgedreht wird. Auf der anderen Seite ermitteln die sehr intensiv. Wir erfahren seit gut 3 Wochen, also seit den Vorfällen, alle paar Tage den neuen Ermittlungsstand, immer noch mehr in Haft. Es ist die größte Ermittlungskommission, die Stuttgart jemals gesehen hat. 117 Mitglieder hat diese Ermittlungskommission Eckensee. 4 Staatsanwälte, die sich nur mit diesem Thema befassen. Das ist schon sehr groß. Da dringt jetzt bisher eben immer nur raus, wenn sie jemand inhaftiert haben. Aber auf der anderen Seite reagiert Stuttgart jetzt schon sehr stark mit Themen, die in Richtung Prävention gehen. Also, dass man mehr Sozialarbeit, mehr Streetworking haben möchte. Aber dazu braucht man natürlich auch genauere Erkenntnisse über das, was es ausgelöst hat, was diese Krawalle, diese Randale befeuert hat. Und der nächste Punkt, der auch noch im Raum steht und der immer wieder diskutiert wird, bisher sagt die Polizei, haben sie dazu keine harten Erkenntnisse, ist die Frage, war da irgendwie politisch motivierte Aktion mit dabei? Kommt da irgendwas aus der linken oder linksextremen Ecke? Also das wird auch diskutiert. Bisher sagt die Polizei zumindest, wir haben darüber keine Erkenntnisse, aber auch da tobt sich das Internet aus und das heißt, da hätten welche Strummasken dabei gehabt, die typisch für die gewaltbereite linke Szene seien. Also da ist noch mit sehr, sehr viel zu rechnen, was da an Erkenntnissen kommt.
Das war's schon wieder mit Der Tag an diesem Montag, dem 13. Juli. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen gerne wieder. Bis dahin freue ich mich über Rückmeldungen und Feedback gerne an die altbekannte Mailadresse dertag@deutschlandfunk.de. Ich heiße Katharina Peetz und sage Danke fürs Zuhören.